letztes Mal begonnen, uns die 10 Gebote anzusehen.
5. Mose Kapitel 5. Wir haben hinten auch noch Bibeln.
Wenn ihr braucht. 10 Gebote sind Ausdruck von Gottes Liebe für uns. Das sind 10 Gebote, die ein liebevoller Vater uns gibt, um uns zu segnen, um uns zu beschützen. Das letzte Mal haben wir uns das erste Gebot angesehen. Welches war das erste Gebot? Wer kann es auswendig? Das ist unser Ziel. Erinnert ihr euch? Wir wollen es auswendig lernen.
Ich bin der Herr, dein Gott.
Ich bin der Herr, dein Gott. Und was war das Gebot? Genau, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und Gott hat uns das gesagt, nicht weil er so eitel ist, sondern weil er der einzige Gott ist, der wahre Gott ist. Und es gibt keinen anderen wahren Gott neben ihm, sondern nur Götzen, nur Dinge oder Personen, die wir an Gottes Stelle setzen. Und wenn immer wir andere Dinge oder Personen oder von mir also auch Philosophien an die Stelle von Gott setzen und es zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, dafür leben, dann werden wir enttäuscht werden. Und es wird uns kaputt machen und es wird uns austrocknen und es wird auch die andere Person kaputt machen, wenn wir sie zum Zentrum unseres Lebens machen und von ihr erwarten, dass sie Gott spielt in unserem Leben. Was immer wir zu Gott machen oder wem immer wir zu Gott machen, werden wir zerstören. Weil kein Mensch oder keine Sache kann die Last tragen, Gott sein zu müssen. Und so, wenn wir uns Heil von irgendeinem Menschen oder von irgendeiner Sache erwarten, werden nicht nur wir enttäuscht werden, sondern wir werden auch diese Sache oder diese Person kaputt machen. Und wir werden enden, indem wir enttäuscht sind und ausgetrocknet sind und kaputt sind. Jeremia hat uns gesagt, dass diese falschen Götzen, dass sie rissige Zisternen sind, die das Wasser des Lebens nicht halten können, die nicht das halten können, was sie versprechen. Und so ist es. Alles, was wir aus Habsucht tun, alles, was wir aus Götzendienst tun, alles, was das uns anbieten kann, das ist die Hölle. Hölle hier in diesem Leben und in Ewigkeit. Im Gegensatz dazu, unser Gott, der wahre Gott, der Gott, der sich in der Bibel offenbart, er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Keine riesige Zisterne, sondern eine Quelle lebendigen Wassers. Jesus hat gesagt in Johannes 6, wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Gott wird zu uns sagen, hey, komm zu mir, die Beziehung mit mir, mir gehorsam zu sein, das macht dein Leben reich und das macht dein Leben heil, macht dein Leben sinnvoll und fruchtbar, hier und in alle Ewigkeit. Also das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das zweite Gebot haben wir im Vers 8. Du sollst dir kein Götterbild machen, irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel ist oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist auf Tausende hin, denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das zweite Gebot ist, du sollst dir kein Götterbild machen oder kein Abbild von Gott machen. Und dieses zweite Gebot ist logischerweise eng verbunden mit dem ersten Gebot und eine logische Folge von dem ersten Gebot. Also ganz klar, wir sollen uns nicht von irgendwelchen falschen Göttern oder Götzen irgendein Schnitzbild machen oder ein Gussbild, wie sie es damals gemacht haben und dann die Statue vom Baal aufstellen oder von der Aschera, diese Fruchtbarkeitsgöttin, und die anbeten. Aber noch mehr. Ich glaube, dieses zweite Gebot sagt uns, wir sollen uns kein Bild machen von dem wahren Gott. Es ist eine Warnung, dass wir den wahren Gott der Bibel auf die falsche Art und Weise anbeten. Dass wir uns ein eigenes Gottesbild schnitzen. Ein Bild, was wir uns ausdenken. Etwas, was Gott repräsentieren soll oder repräsentieren muss. Das war, was das Volk Israel gemacht hat, als sie das goldene Kalb gemacht haben. Sie haben nicht gesagt, dieses Kalb, das ist Gott. Aber sie haben gesagt, das repräsentiert Gott. Also Stier oder das Kalb, die Kraft, das repräsentiert Gott. Und sie haben gedacht, wenn sie da um dieses goldene Kalb rumhupfen und rumtanzen, dann dienen sie Gott oder beten den Gott der Bibel an. Und wir wissen, dass Gott nicht happy drüber war, dass das nicht der Fall war. Sagt, du sollst dir keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Götterbild machen, irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist, also von irgendetwas Geschaffenem. Die Bibel sagt uns, Gott offenbart sich uns in der Schöpfung. In Römer 1 heißt es, dass sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten oder in den Geschaffenen wahrgenommen werden kann. Wir können in der Schöpfung sehen, dass Gott existiert und dass Gott mächtig ist, dass er kreativ ist, wenn wir die Welt anschauen, und dass er ziemlich intelligent sein muss. Auch, dass er einen Sinn für Schönheit hat. Und von den Menschen sagt Gott sogar, dass er uns Menschen in seinem Bild geschaffen hat, ihm ähnlich. Nämlich als Personen, als Persönlichkeiten. Und Gott ist eine Person. Wir wissen, dass der Mensch seit dem Fall entstellt ist, von dem, wie Gott ihn geschaffen hat. Ein entstelltes Abbild von ihm, aber trotzdem ist es in einem Bild. Gott sagt, er kann wahrgenommen werden in den Geschaffenen, in der Schöpfung, in den Menschen. Aber Gott ist kein Mensch. Und Gott ist nicht geschaffen, er ist größer. Und deswegen, wenn wir versuchen, Gott auf unsere menschliche Ebene runterzubringen, auf eine geschaffene Ebene, dann beschränken wir Gott. Und dann entstellen wir das, was Gott ist. Gott ist mehr, Gott ist größer. Und Gott ist nicht darstellbar. Deswegen, wenn wir uns ein Bild von Gott machen, ist es keine Hilfe, ihn anzubeten, wie viele glauben, sondern ist eigentlich ein Hindernis, weil Gott beschränkt wird, weil es ihn nicht wirklich repräsentieren kann. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das nicht mehr wirklich machen, dass wir uns nicht mehr Statuen von Gott schnitzen und sagen, da ist mein Gott, und dann jeden Tag nach dem Frühstück küssen wir die Statue oder fallen vor ihr nieder. Ich hoffe, dass es keiner von euch tut. Aber ich denke, da ist die Gefahr, dass wir in unserer Vorstellung, dass wir uns Vorstellungen von Gott machen, die allzu menschlich sind. Und dass wir Gott auf eine menschliche Ebene runterholen und vermenschlichen, in unseren mentalen Bildern, die wir uns machen von Gott. Also manche Leute haben diese Vorstellung, dass Gott dieser alte, senile Mann ist mit dem Bart, der im Himmel sitzt, irgend so ein Weihnachtsmann, der die Geschenke verteilt. Ho, 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 ho. So ein alter Knacker, der niemandem was zuleide tut und alle sind gerettet, alles ist egal. Das ist nicht der wahre Gott. Manche Christen haben so eine Idee von Gott als Cola-Automat in einem gewissen Sinn. Wenn wir nur genug Glauben haben, dann muss Gott uns immer das geben, was wir wollen. Wir werfen unseren Glauben rein und Gott springt. Also Gott ist unser Diener. Machen Gott zu ihrem Diener. Auch das ist nicht eine wahre Repräsentation von dem, was Gott ist. Manche Leute sehen Gott so als diesen Mann mit der Peitsche oder mit dem Knüppel im Himmel, der oben sitzt und genau zuschaut und weh, wir machen was falsch. Dann setzt was. Und ich glaube, Menschen tun das, weil es diese Liebe und diese Vergebung und diese Gnade, die Gott für uns hat, in dieser Welt nicht gibt. Und wir holen Gott auf die menschliche Ebene hinab. Weißt du, vielleicht haben wir strenge Eltern gehabt und jetzt sehen wir Gott. So, aber wir vermenschlichen Gott. Gott, dieser strenge Mann. Und dann, wenn wir hinfallen, wenn wir einen Fehler machen, dann fühlen sie sich verdammt. Und fühlen sich, ach Gott, kann mir nicht vergeben. Gott kann mich nicht annehmen. Und Menschen arbeiten hart, um sich was von Gott zu verdienen. Weil die Welt funktioniert so. Es ist alles geben und nehmen. Du hast von wem willst, das musst du erst verdienen. Na, so ist die Welt. Und viele Menschen holen Gott auf diese Ebene runter und haben so eine gesetzliche Arbeitsbeziehung mit Gott, statt eine Liebesbeziehung, die er haben will. Weil wir seine Gnade nicht verstehen. Dass Gott uns segnet, nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was Jesus schon für uns getan hat. Das ist die Grundlage für all das, was Gott uns schenkt. Ich glaube, wir sind alle bis zu einem gewissen Maß in dieser Gefahr, dass wir uns Bilder von Gott machen, die nicht wirklich der Realität entsprechen. Dass wir die Gefahr haben, dass wir Gott auf die menschliche Ebene runterholen. Gott irgendwie beschränken. Und Gott sagt uns hier, oder würde uns hier sagen im Vers 9, du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und nicht ihnen dienen. Diesen falschen Gottesbildern. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und wenn er das sagt, sagt er nicht, dass er irgendwie eifersüchtig ist auf uns oder eifersüchtig auf unsere falschen Gottesbilder, die wir so haben. In dem Sinn, ich bin jetzt böse auf dich, wenn du ein falsches Bild hast, sondern ich glaube, dass Gott eifersüchtig ist für uns. Er weiß, wenn wir anfangen, diesen falschen Gottesbildern nachzulaufen, diesen falschen Gottesbildern zu dienen, dann werden wir beraubt. Und dann werden wir eingeschränkt und wir beengt von dieser Fülle und von dieser Beziehung und dieser Freiheit, die kommt aus der Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wenn wir das richtige Bild von ihm haben. Menschen, die Gott als diesen strengen, unbarmherzigen Richter sehen, diesen strengen Arbeitgeber, die leben normalerweise ein sehr frustrierendes, gesetzliches, enges Leben und sind sehr kritisch anderen Menschen gegenüber. Die, die Gott als den harmlosen Weihnachtsmann sehen, leben vielleicht ein Leben in Sünde und machen dadurch sich selbst kaputt. Die Menschen, die Gott als diesen Cola-Automat sehen, dieses Faith, name it and claim it, die machen eigentlich sich selbst zu Gott. Und das ist keine gute Position. Wir zerstören uns, haben wir gesagt, was wir an Gottes Stelle setzen. Und alles ist Selbstsucht. Zerstören sich durch ihre Selbstsucht. Und irgendwann enden sie enttäuscht und in Depression, weil irgendwann wirst du nicht geheilt oder irgendwann kriegst du nicht das, was du im Glauben beanspruchst. Und dann, oh Mann, ich bin ein Versager, mein Glaube hat versagt. Oder noch schlimmer, Gott hat mich im Stich gelassen. Alles, weil sie sein Wesen, weil sie seinen Plan mit uns nicht verstehen. Und Gott will uns beschützen vor diesen falschen Gottesbildern. Und es tut ihm weh, wenn wir uns wehtun. Und das, in diesem Sinn ist er eifersüchtig. Eifersüchtig für uns. Er will uns beschützen. Also wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht uns irgendwie selbst unseren Gott zurechtschnitzen. Oder dass wir anderen Menschen ein falsches Gottesbild vermitteln. Gott hat es sehr ernst genommen, als Mose ihn falsch repräsentiert hat. Die Menschen, die geglaubt haben, Gott ist jetzt zornig auf uns, obwohl Gott nicht zornig war. Wir müssen da vorsichtig sein. Aber wie können wir uns davor beschützen, ein falsches Bild zu haben von Gott oder falschen Bildern nachzulaufen? Wie können wir erkennen, wer Gott wirklich ist und wie Gott wirklich ist? Ja, wir sind alle schon auf der richtigen Spur. Wir sitzen heute alle hier und studieren sein Wort. Seinem Wort offenbart sich Gott, wie er ist und wer er ist und wie er mit uns handelt. Und Gott hat uns sogar noch mehr als das gegeben. Er hat uns ein sichtbares, ein angreifbares, ein erlebbares Bild gegeben. Gott ist Mensch geworden in Jesus. Und im Hebräerbrief im Kapitel 1 lesen wir, dass nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Also wir können auf Jesus schauen, können über Jesus lesen und Hebräerbrief sagt uns hier, dass Jesus der Abdruck ist von Gottes Wesen. Perfekte Repräsentation, perfektes Bild von Gottes Wesen. Deswegen konnte Jesus sagen, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und er konnte sagen, der Vater und ich, wir sind eins. Und ich mag das, weil was für ein wunderbarer Gott sich uns in Jesus offenbart. Er ist rein und heilig, aber auch barmherzig und liebevoll und er ist gerecht, aber zur selben Zeit auch gnädig. Und er wird richten, aber er hat Gnade für uns, er hat Erlösung für uns, das heißt einen Ausweg, den er uns anbietet. Und er ist ein Gott, der die Sünder liebt und versteht. In Jesus sehen wir einen Gott, der gern mit Menschen rumhängt. Jesus war ständig auf irgendeiner Party oder irgendwo beim Essen eingeladen. Menschen sind gern mit ihm rumgehangen, er ist gern mit den Menschen rumgehangen. Er ist ein Gott, der das Beste für sie will. Gott, der sogar gewillt ist, sich selbst für uns aufzuopfern. Aber gleichzeitig ist ein Gott, der keine Angst hat, uns die Wahrheit zu sagen. Und der keine Angst hat, falsche Dinge in unserem Leben zu konfrontieren. Das, was uns kaputt macht und das, was andere Menschen kaputt macht. Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir auch diese wunderbar freie und enge und heilige, heile Beziehung, die er mit dem Vater hatte. Und das ist das richtige Bild. Das ist, wie Gott ist. Und das ist, was Gott mit uns allen vorhat und für uns hat. Er will uns Jesus ähnlich machen. Er will uns gleichförmig machen, seinem Bild. Also wir wollen Jesus nachfolgen. Das ist unser Bild. Nicht irgendeinem selbstgeschnitzten, fehlerhaften, falschen Gottesbild. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und nicht ihnen dienen, diesen falschen Gottesbildern, denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, aber Gnade erweist auf Tausende hin denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist eine Schriftstelle, die oft falsch verstanden wird, die vielfach fehlinterpretiert wird. Hintergrund ist, damals lebten oft 3 bis 4 Generationen unter demselben Dach, im selben Haus. Und die Kinder und die Enkelkinder sind von den Eltern und von den Großeltern beeinflusst worden und haben gelernt von ihnen. Das Gute, aber leider nicht nur das Gute, leider allzu oft auch die Sünden und die schlechten Angewohnheiten der Eltern. Aber manche Menschen nehmen diese Bibelstelle und sagen, dass Gott uns hier lehrt, dass er die Kinder bestrafen wird für irgendwelche Sünder der Väter oder der Großväter oder der Vorfahren. Derek Prince zum Beispiel ist so einer, der spricht über die Sünden oder über Segen und Fluch, beziehungsweise dämonische Bindungen, die weiter vererbt werden können über Generationen. In diese Richtung, du bist okkult belastet, weil dein Großvater in Okkultismus verwickelt war. Deswegen bist du jetzt auch besessen. Und dann sagt er weiter, wir müssen diese Bindungen brechen. Und wir müssen Dämonen oder sonstige schlimme Dinge aus Christen austreiben. Das ist eine falsche Lehre. Gott sei Dank, sage ich. Das ist eine falsche Lehre. Hat keinen Rückhalt in der Bibel. Und ich möchte auch sagen, das birgt ein völlig falsches Gottesbild in sich. Das ist nicht der Gott, der sich uns in Jesus offenbart. Ein Gott, der die Sünden der Väter in den Kindern straft. Oder der zulässt, dass seine Kinder von Dämonen besessen werden können. Ja, wie wir gesagt haben, wir können schlechte Angewohnheiten und Sünden von den Vätern, von den Vorfahren lernen. Und wir wissen auch, dass jede Sünde in sich selbst eine negative Konsequenz birgt. Der Lohn der Sünde ist der Tod, bringt immer Zerstörung und Tod. Das passiert. Und insofern ist es uns eine Warnung. Das stimmt schon. Aber was biblisch nicht stimmt, ist, du kannst nicht direkt einen Fluch oder eine Sünde von den Vätern erben. Ist auch ganz klar in der Bibel, dass ein Christ nicht von Dämonen besessen sein kann. Ja, wir können versucht werden und wir können verführt werden und wir können angegriffen werden, von außen, sage ich jetzt mal bildlich gesprochen, aber wir können nicht besessen werden, so wie wir besessen in der Bibel sehen. In dem Sinn, dass irgendeine finstere Macht die totale Kontrolle über uns übernimmt. Johannes, der Apostel Johannes, sagt uns, dass der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und hey, wenn wir den Heiligen Geist in unserem Herzen haben, da ist kein Platz, dass da noch ein Dämon mit drin ist. Wenn wir die Bibel lesen, die Dämonen haben nicht die Gemeinschaft mit Jesus gesucht. Die sind weggelaufen. So hat der Besessene gesagt, Sohn Gottes, was bist du hier, mich vor der Zeit zu quälen? Wir haben kein Verlangen, gemeinsam mit Jesus an Menschen zu teilen. Wir sind geflohen vor Jesus in der Bibel. Wir haben kein Verlangen, mit ihm zusammen zu wohnen. Also diese Lehre hat überhaupt keine Grundlage in der Schrift. Wir sehen in der Schrift immer, Jesus treibt die Dämonen aus und dann kommt er rein. Man sagt, wenn es leer bleibt, dann kann ein Dämon zurückkommen. Aber wenn er drin ist, ist impliziert, dann haben wir überhaupt kein Verlangen, zurückzukommen. Außerdem, wenn wir dabei sind, die Schriftstelle spricht ja überhaupt nicht von Flüchen oder dämonischen Bindungen. Also wenn der gute Derek oder andere diese Schriftstelle in dem Kontext verwenden, dann ist es eigentlich nur eine völlige Verdrehung von dem, was Gott hier wirklich sagt. Spricht nicht über dämonische Bindungen oder sowas, es geht hier um Schuld, um Sünde. Zweitens ist es auch nicht auf Christen anwendbar, diese Bibelstelle. Es heißt hier, dass Gott sucht die Schuld der Väter heim an den Kindern der dritten und vierten Generation von denen, die mich was? Hassen. Ich denke, es ist keine Beschreibung von guten Christen, denen, die Gott hassen. Also auch in dem Sinne ist diese Bibelstelle aus dem Kontext gerissen, wenn man sie so anwendet. Drittens, Gott wird die Kinder nicht für die Sünden der Eltern strafen. Das wäre ein furchtbarer Gott. Das wäre ein grausamer Gott. Das ist nicht der Gott, der sich uns in der Bibel offenbart. Und es ist auch ganz klar gegen das, was die Bibel klar lehrt. Hesekiel 18, Vers 20. Ganz klare Stelle. Da sagt der Herr, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Ganz klare Aussage, die Kinder werden nicht an der Schuld der Väter mittragen. Okay, was heißt aber jetzt an diese Bibelstelle? Wenn Gott uns sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Was ist diese Bibelstelle? Ich persönlich glaube, es ist eine Verheißung. Es ist eine Verheißung. Verheißung, dass der Herr die heimsuchen wird, die sündigen und die, die gegen ihn rebellieren. Die Bibelstelle sagt mir, Gott wird nicht tatenlos zusehen, dass Menschen sich zerstören, sondern er wird versuchen, mich zu überführen und mich zu züchtigen, zu mir zu sprechen, zu tun, was immer notwendig ist, um mich zur Umkehr zu bewegen. Und die Bibelstelle sagt mir, dass der Herr dabei beständig sein wird und geduldig sein wird und treu sein wird, dass er nicht aufgeben wird. Selbst in einer Familie, die traditionell seit Generationen in Sünden verwickelt sind und in Abfall von Gott verstrickt sind, wird Gott nicht sagen, ah, die Familie Mustermann, die ist ein hoffnungsloser Fall. Die ist so zur Sünde hingezogen und hingegeben, ich gebe auf. Selbst wenn die Alten verhärtet sind, Gott sagt nicht, ah, was kann schon aus den Kindern werden, es ist hoffnungslos. Nein, ich glaube, diese Stelle hier sagt, dass wenn ich sündige, wird Gott treu sein und er wird mich heimsuchen. Und wenn meine Kinder sündigen, dann wird er auch ihnen nachgehen und wird auch sie besuchen und wird sie nicht aufgeben. Und er wird versuchen, sie zur Umkehr zu bewegen. Das ist eine wunderbare Verheißung hier. Ja, Gott wird den verlorenen Schafen nachgehen und wird versuchen, ihr Herz zu ihm zurückzuwenden. Seine Natur ist, dass er barmherzig ist und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und sein Herz ist, wie wir im Vers 10 weiterlesen, der Gnade erweist auf Tausende hin denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist sein Herz, Menschen zu lieben und Menschen zu segnen, wenn sie es nur zulassen, wenn sie ihn nur lassen. Das ist Gottes Herz. Und das ist die richtige Auslegung dieser Bibelstelle. Und glaubt diesen Schrott nicht, dass manche falsche Lehrer da verzapfen. Vers 11, das dritte Gebot. Wiederholen wir. Erste Gebot, sollst keine Götter neben mir haben. Was war das zweite? Du sollst dir kein Götterbild machen. Dritte Gebot, Vers 11, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird nicht ungestraft lassen, der seinem Namen zu Nichtigem ausspricht oder zu Falschem oder Lügenhaften. Oh, Gott scheint sehr ernst zu meinen mit diesem Gebot. Was heißt es, Gottes Namen zu Nichtigem aussprechen? Ich glaube, es heißt nicht nur, dass wir Gottes Name zum Fluchen verwenden. Ich meine, es ist offensichtlich, dass das nicht angemessen ist. Aber ich glaube, es ist mehr. Was heißt Nichtigen? Was ist was Nichtiges? Ich glaube, dass Gottes Wort zu Nichtigen aussprechen, dass es heißt, Gottes Namen nicht zu nichts machen, nicht zu entleeren, nicht den Sinn zu entleeren. Und das können wir tun, indem wir gedankenlos oder ehrfurchtslos von Gott reden. Manchmal reden wir so dahin. Gott sei Dank. Oder um Gottes Willen. Oh mein Gott. Und es ist okay, wenn wir wirklich an Gott denken. Aber oft verwenden Leute das nur so als Floskel, ohne irgendwie Gott zu meinen. Oh Gott sei Dank. Und das entleert dann wirklich den Sinn von dem, was hier gesagt wird. oder indem wir das Wort Gott verallgemeinern. Ich habe jetzt erst gelesen, dass es wieder so ein Friedensgebet gibt, wo der Papst sich mit allen möglichen Religionsführern trifft und dann beten die Christen und die Moslems und die Buddhisten und wen es sonst noch gibt, die beten gemeinsam zu Gott. Und Gott wird zu irgendeinem allgemeinen, nebulosen Begriff, wo jeder das reinfüllen kann, was ihm gerade passt. Und das ist nicht der biblische Gott. Menschen füllen den Begriff Gott mit was immer. Oder auch liberale Theologen tun das, oder Sekten, oder manche Filme über Jesus, machen Jesus zu was anderem, als er wirklich ist. Er ist nicht Gott und er ist nicht auferstanden. Jesus war einfach ein guter Mensch. Aber dadurch wird sein Name, wird Gottes Name, wird das, was Gott ist, wird entleert. Sinnentleert, verfälscht. Wenn wir fluchen, sogar negativ belegt. Und dann ist es leider so, wenn die Menschen auf der Straße oder wenn Menschen das Wort Gott hören oder sogar Jesus hören, dass sie nicht mehr unbedingt an den biblischen Gott denken. Oder nicht unbedingt an den biblischen Jesus, so wie er wirklich ist. Und so können wir wichtige Worte oder wichtige Namen entleeren und verfälschen und negativ belegen, irgendwie gewöhnlich machen, trivialisieren. Und ich glaube, deswegen sagt Gott, deswegen ist es ihm so wichtig, dass es nicht passiert. Wieder nicht, weil Gott so eitel ist. Er sagt, du sollst meinen Namen nicht schlecht verwenden. Sondern es ist wieder für uns. Weil es gibt Menschen da draußen, die verloren sind. Und die werden nicht länger berührt von diesem Namen. Und die können nicht länger das Evangelium verstehen. Weil diese Worte sinnentleert sind und verallgemeinert und irgendwelche Floskeln geworden sind. Und nicht nur durch Worte. Ich kann natürlich den Namen Jesu genauso gut entleeren durch mein Leben. Indem ich mich einen Christ nenne und wie ein Heide lebe. Das ist das ganze Problem mit dem Namenschristentum. Wir erfahren es immer wieder, wenn wir auf der Straße versuchen zu evangelisieren oder mit Freunden reden. Leute auf der Straße wissen gar nicht mehr, was es heißt, ein Christ zu sein. Weil sie es nie gesehen haben. Haben alle möglichen Vorstellungen. Ich gehe in die Kirche. Oder ich habe noch niemanden umgebracht, also bin ich Christ. Oder ich habe einen Taufschein. Das ist nicht, was Christsein meint. Persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Jemand, der Jesus nachfolgt. Und wenn wir mit so Leuten reden, dann muss man ihm erst lange erklären, worum es wirklich geht. Und das ist deswegen, weil diese Worte sinnentleert sind, weil sie zum Nichtigen gemacht wurden. Und dasselbe nicht nur mit Jesu Namen oder mit dem Wort Gott, sondern auch mit Worten wie Kirche oder Himmel, Hölle, Verdammnis oder gerettet, Heil, sind entleert worden, sind verzerrt worden. Also was können wir dagegen tun? Wir können anfangen, diese Worte bewusst zu verwenden. Ich habe ein Zeugnis gehört von jemandem, der sein Auto, ein Christ, der sein Auto beim Mechaniker hatte und der Mechaniker hat da rumgeschaut und hat da irgendwo, weiß nicht, was genau passiert ist, hat sich den Finger eingezwickt oder den Kopf angehauen und gesagt, ah, gottverdammte Karre. Und der hat zu ihm gesagt, bitte sagen Sie das nicht, ich mag mein Auto. Und ich mag nicht, dass mein Auto in der Hölle verbrennt. Und der Mechaniker hat natürlich erstmal ganz verdutzt geschaut, aber der hat dann begonnen, ihm zu erklären, was es wirklich bedeutet, Gott verdammt zu sein. Und hat begonnen, dem Zeugnis zu geben und zu erklären, was Verdammnis bedeutet. So können wir es auch machen. Wenn jemand sagt, Gott sei Dank, können wir sagen, oh, Sie glauben an Gott? Ja, hey, der ist wirklich gut, Gott sei Dank. Oder wenn jemand sagt, oh mein Gott, hey, ist er wirklich dein Gott? Kennst du ihn wirklich persönlich? Und wir können es gebrauchen. Wir können das evangelistisch gebrauchen, um von Gott zu erzählen. Und wir können diese Worte auch wieder mit der richtigen Bedeutung füllen. Es ist wichtig, Gott möchte, dass sein Name nicht sinnentleert ist, sondern dass die Leute wieder ihn kennen und ihn kennenlernen. Dritte Gebot, Vers 12. Wiederholen wir nochmal, wir wollen die auswendig lernen. Erste Gebot. Genau, zweite Gebot. Sollst du kein Götterbild machen? Was war das dritte Gebot?
Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott bin, ein ephesischer Gott, deine Mister, der weder heim so bis ins dritte Glied, an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote haben.
Das war das Zweite, ja. Das Dritte ist, haben wir gerade gesagt, du sollst den Namen des Herrn nicht zu nichtigen gebrauchen oder missbrauchen, genau. Dritte Gebot haben wir im, vierte Gebot, Entschuldigung, sind wir ja schon. Haben wir im Vers 12. Beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestreckten Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Also du sollst den Sabbat halten. Ein Tag vollkommener Ruhe. Alle hatten dasselbe Recht. Die Sklaven, die Frauen, das war radikal damals. Hat es nirgendwo gegeben. Gott hat gesagt, alle, sogar die Tiere, dürfen ruhen. Einen Tag in der Woche. Und dieser Sabbat hat 2 Aspekte eigentlich. Wir haben hier gerade gelesen, dass Gott den Sabbattag gegeben hat zur Erinnerung an die Erlösung aus Ägypten. Also das Volk Israel sollte einen Tag haben, wo sie sich erinnern konnten, was Gott für sie getan hat, wo sie das feiern konnten, wo sie den Herrn suchen konnten und sich ihm zuwenden konnten. Also Sabbattag sollte ein Tag sein, der anders ist als alle anderen Tage. Hebräerbrief lesen wir, dass Jesus unsere Sabbatruhe ist. Dass dieser Sabbat, dieses Bild des Sabbats in Jesus erfüllt ist. Er hat uns erlöst. Und in Jesus können wir ruhen von unseren Werken, heißt es dort. Das heißt, wir müssen uns nicht länger irgendwie zu Gott hinarbeiten, durch Halten von irgendwelchen Geboten oder Regeln oder uns irgendwo Beziehungen mit Gott verdienen, sondern wir können ruhen in dem, was Jesus für uns getan hat. In seinem Werk für uns. Und dann aus dieser Ruhe, aus dieser Beziehung mit Gott heraus, können wir anfangen, Gott zu dienen und gute Werke für ihn tun. Nicht umgekehrt, zuerst uns zu ihm hinarbeiten und dann irgendwann zu ruhen. Nee, wir haben Sabbat und dann können wir aus dieser Beziehung, aus dieser Ruhe, die wir in ihm haben, unsere Seele können ihm dienen. Also in diesem symbolischen Sinn, in diesem vorausschauenden Sinn auf Jesus ist der Sabbat erfüllt. Und wir Christen, wir feiern heute nicht mehr den Auszug aus Ägypten. Und wir feiern die Erlösung, die wir in Jesus haben. Und wir ruhen in ihm. Und ich denke, daher gibt es auch keinen Grund für uns, den Sabbat oder den Samstag, letzten Tag der Woche, wie die Juden zu feiern und strikt den Sabbat zu halten. Und traditionell haben die Christen begonnen am Sonntag, an dem Tag, wo Jesus von den Toten auferstanden ist, zusammenzukommen, um den Herrn zu feiern, um sich auf ihn auszurichten. Es gibt auch keinen Grund, gesetzlich zu sein. Manche Christen sehen das heute noch so, dass sie sagen, es muss der Sabbat sein, wir müssen den Sabbat halten. Ihr wisst schon, von welche Gruppierung das ist. Aber im Kolosserbrief im Kapitel 2, da heißt es, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Also der Sabbat ist erfüllt in Jesus, ist eine, schaut voraus, ist ein Bild im Alten Testament für die Ruhe, die wir in ihm haben. Also wir müssen nicht gesetzlich sein über irgendeinen Tag. Es muss der Tag sein. Wir müssen auch nicht gesetzlich sein bezüglich dem, was wir an unserem Ruhetag, sage ich mal, tun. Die Pharisäer haben das getan. Die Schriftgelehrten haben genau festgelegt, wie viele Schritte du gehen darfst am Sabbat. Du darfst nicht heilen, du darfst essen nicht, du darfst alles genau festgelegt. Und der Sabbat ist zu einer Last geworden, statt zu einem Segen für die Leute. Und Jesus hat gesagt, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden. Nicht der Mensch um des Sabbats willen. Ich denke für uns, es ist gut, wenn wir einen Tag nehmen und den anders gestalten als alle anderen Tage in der Woche. Ein Tag, um uns auf den Herrn auszurichten. Um den Herrn zu suchen, wo wir Gemeinschaft haben mit anderen Geschwistern. Tag für persönliches Bibelstudium, Tag vielleicht mit der Familie gemeinsam zu beten, vielleicht in mein stille Zeitbuch oder in mein Tagebuch zu schreiben. Zweiter Aspekt von Sabbat ist schlicht und einfach, dass Gott sagt, nimm dir einen Tag frei. Egal welchen, aber nimm dir einen Tag frei. Hat Gott schon gesagt, bevor er das Gesetz überhaupt gegeben hat. Er hat uns ein Vorbild gegeben. Er selbst hat 6 Tage gearbeitet, als er geschaffen hat, und 1 Tag geruht. Und er sagt uns, der Mensch soll 6 Tage arbeiten und 1 Tag ruhen. Und dieses Prinzip, glaube ich, gilt noch. Es hat nichts mit Sabbat oder jüdischen Gesetzen zu tun, das gilt. Die Menschen haben sich nicht geändert. Wir brauchen heute noch immer genauso einen Ruhetag wie die Leute vor 2 oder 4.000 Jahren. Wir haben das Bedürfnis nach Ruhe. Und auch das war ein radikales Konzept in der damaligen Welt, dass Gott sagt, nimm dir einen Tag frei in der Woche. Niemand hat das getan. Heute gibt es 2 Reaktionen auf das Konzept. Erstens die Reaktion der Faulen. Ihr sagt, was, nur 1 Tag frei? Wir wollen alle Tage frei nehmen. Und Gott würde denen sagen, du sollst 6 Tage arbeiten. Hey, ich will dich gebrauchen. Du sollst 6 Tage arbeiten, das ist richtig und das ist gesund. Wenn wir arbeiten, dann ahmen wir nur Gott nach, der ein Arbeiter ist in seiner Schöpferkraft und in seiner Kreativität. Und es ist heute wissenschaftlich nachgewiesen, dass Arbeitslose krank werden, dass es nicht gesund ist, nicht zu arbeiten, nur faul rumzuhängen. 2. Reaktion, und ich denke, die finden wir häufiger bei uns, ist 1 Tag frei. Ach, wozu? Ich brauche das nicht. Oder ich kann es mir nicht leisten. Ich habe keine Zeit dafür. Oder ich kann mir es finanziell nicht leisten, am Tag frei zu nehmen. Ich muss Überstunden machen oder was immer. Und Gott würde uns sagen, ja, doch, du brauchst es. Du brauchst einen Tag frei. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir das aus eigener Erfahrung. Ich denke, die meisten von uns haben dann und wann schon über die Stränge geschlagen. Ich weiß nicht, ich habe das. Und wir spüren das, dass wir ausbrennen mit der Zeit, wenn wir diesen Ruhetag nicht haben. Auch aus Studien wissen wir das heutzutage, dass Dauerstress und pausenlose Schaffen und diese Eintönigkeit, Alltag, Tag für Tag schaffen und ranklotzen, immer dasselbe, das ist nicht gesund. Gott wird sagen, oh ja, du brauchst es. Und Gott wird auch sagen, oh ja, du kannst dir es leisten. Erinnert euch im Alten Testament, das Manna, Gott gesagt hat, am Sabbattag sollt ihr ruhen. Er hat gesagt, den Tag davor werdet ihr doppelt so viel sammeln. Gott hat vorgesorgt für den Sabbat, dass wir ruhen können. Und ich persönlich bin überzeugt, wenn wir Gottes Wort ehren und wenn wir das tun, was er sagt, dann wird er uns versorgen. Dass wir uns diesen freien Tag nehmen, ist ein Ausdruck von unserer Abhängigkeit von Gott und unser Vertrauen auf Gott, genauso wie es der 10. ist, wo wir sagen, Gott, du bist mein Versorger. Und Gott, es hängt nicht alles von mir ab, sondern von dir. Ist auch ein Zeichen unserer Hingabe, wo wir sagen, Gott, ich nehme mir einen Tag frei für dich. Gott, du bist mir wichtig. Du bist eine höhere Priorität als der Lebensstandard oder der Urlaub oder das Auto, wofür immer ich mich rund um die Uhr abschuft. Nee, Gott, ich nehme den Tag frei. Du bist wichtiger als all das, was ich mir leisten könnte, wenn ich den Tag auch noch durchglotze. Und ich glaube, Gott wird es ausgleichen und wird versorgen. Also Sabbat ist für die Menschen da. Das ist, was Jesus sagt. Der Sabbattag ist für die Menschen da. Ich glaube, auch das Gebot ist wieder ein Ausdruck seiner Liebe. Wie alle Gebote, die er uns gibt. Gott sagt, nimm dir 1 Tag frei, den du anders gestaltest als alle anderen Tage. Tag, an dem du mich suchst. Tag, an dem du dir Zeit nimmst, dich auf mich auszurichten. Vielleicht mal spazieren zu gehen, nachzudenken, Zeit mit deiner Familie zu verbringen, vielleicht mal Mittagsschlaf zu machen, dich auszuruhen, 1 Tag ruhen. Und ich möchte vor allem die Workaholics unter uns ermutigen, wirklich diesen Tag freizunehmen, dem Herrn zu vertrauen und es wirklich zu machen. Und ich glaube, es wird ein Segen für dich sein und für deine Familie und für uns alle, die das tun. Also die ersten 4 Gebote. Erste Gebot. Sollst keine Götter neben mir haben. 2. Gebot. Sollst dir kein Götterbild machen. So das dritte Gebot. Sollst den Namen des Herrn nicht zu Nichtigem aussprechen. Und das vierte Gebot, du sollst den Sabbattag heiligen. Oder heiligen heißt auch einfach absondern, einen Tag absondern für den Herrn und zu ruhen. Das waren die ersten vier Gebote. Die vier Gebote, die mit unserer Beziehung zu Gott, zu unserem Herrn zu tun haben. Das nächste Mal werden wir weitermachen mit den nächsten vier Geboten. Mal sehen, wie weit wir kommen. Vielleicht machen wir es auch in 2 Wochen. Nächsten vier Gebote, zweite Tafel des Gesetzes, regeln unsere Beziehungen mit den Mitmenschen. Und es ist keine Überraschung, dass die Beziehung mit Gott zuerst kommt. Weil je nachdem, wie unsere Beziehung mit Gott ist, so wird auch die Beziehung mit unseren Mitmenschen sein. Also lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Wir wollen dir Danke sagen, dass du uns lieb hast, dass du es gut mit uns meinst. Und ich danke dir, dass du es so gut meinst, dass du uns sogar sagst, was du denkst und was gut für uns ist. Und ich danke dir, dass wir hier zusammensitzen dürfen und einfach von dir lernen und lernen dürfen, wie wir ein heiles Leben führen können. Dafür wollen wir dir Danke sagen in Jesu Namen. Amen.